Hallo zusammen.
Ha, zusammen stimmt in der Tat. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Detektive, beide zugleich vor Ort für die Aufnahme. So viel sei verraten, das ist nicht Kansas und das ist nicht Grasbrunn, Neukäferloh oder München.
Nein, wir sind in der Stadt mit
dem Geißbock.
Mit C, bis ins 19. Jahrhundert zumindest. Ja, und haben auch, weil wir so verwirrt sind, gleich mal den Anfang verbaselt, was eigentlich par for the course ist. Aber macht ja nichts. Ja, das alte Team mit neuer Technik, für euch vereint, unterwegs in die Zukunft des Jahres 2011. Im letzten Fall Inselklau war es Mai in diesem Jahr in der fernen, dystopischen Zukunft. Und im heutigen Fall ist es Juli 2011. Der 12. Juli genau genommen, also plus minus 2 Monate sind wir jetzt weiter weg. Jonas ist von Judith getrennt. Tragisch.
Sad.
Und jetzt in einer Beziehung mit Jo, die er ja beim letzten Fall kennengelernt hat. Die spielt aber zum Glück heute keine Rolle, was wir von dieser Beziehung halten. Da hört doch einfach Folge 12 nochmal.
Daddy Issues. Stimmt. Es ist nicht viel Zeit vergangen in Babylon, wohl aber in München der 1980er Jahre. Nachdem die Jonas-Staffeln bisher immer im Jahresabstand im Herbst 85 und 86 beim Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt wurden, machen wir jetzt einen Sprung von über 2 Jahren in den Januar des Schicksalsjahres. Die Mauer muss weg, 1989. Jonas, nicht mehr im Herbst, sondern am Jahresanfang. Alles ist anders.
Dabei wurde diese Folge doch schon 1987 produziert. Scheinbar war da kein Platz im Programm für Jonas. Eine Schande, BR, eine Schande.
Was erlaube, BR, was erlaube. Allerdings, ich erlaube mir, die heutige Folge, bevor wir so richtig einsteigen, kurz zusammenzufassen. Jonas bekommt Arbeit. Doch jene Lady ist keine gewöhnliche Klientin. Cora Caravan, der Holostar, steht vor ihm oder sitzt vor ihm. Bekannt als Superstar, Megastar und die unangefochtene Nummer 1 in Holo-Serien wie Kastanienallee, Euro City unmodern wurde. Meine Meinung? It's a classic.
Ja. Probleme am Skript, schnell gelöst.
Der Thorsten, der Sparfuchs, gönnt uns keine eigene Seite. Unmodern wurde. Okay, very funny indeed. Also gut.
Familienbande heißt die Serie.
Genau. Also Cora Caravan, der Holostar, sitzt vor ihm, bekannt als Superstar, Megastar und die unangefochtene Nummer 1 in Serien wie Kastanienallee, Euro City, Familienbande und mehr. Ihr Gesicht ist von Kopf bis Fuß in schwarze, strenge Kleidung gehüllt, einschließlich eines Gesichtsschleiers. Ihr Problem ist ungewöhnlich. Sie kennt ihren Vater nicht, da sie ein Retortenkind ist. Jonas ist sich bewusst, dass die Identifikation anonymer Samenspender, Kicher, strikt untersagt ist. Dennoch entschließt er sich, diesen Auftrag anzunehmen. Mit, wie immer, weitreichenden Konsequenzen. Regie führte bei dieser Folge Alexander Molochowski, den vielleicht so manch Audioliebhaberin bereits von seiner Arbeit für Per Anhalter durchs All kennen mag.
42 Folgen lang. Wir befinden uns zum Einstieg der Folge in Jonas Büro-Apartment, 22 Quadratmeter und ein paar zerquetschte, wie er zu sagen beliebt. Es ist Hochsommer, es ist heiß und die Klimaanlage ist, wie üblich, ausgefallen. Und Sammy ist erkältet? Fragezeichen. Denn Sammy versucht in bestechender Logik zu beweisen, Computer können mehr als Menschen, check, Also können sie auch genau das, was Menschen können. Check. Ergo können sie sich auch erkälten.
Hier steht das QED für quite easily done, glaube ich.
Certainly.
Also, es klingt das Telefon und bevor er überhaupt noch weiß, mit wem er da redet, also er, Jonas, fragt er, ob Computer erkältet sein können. Stimmt, er fragt einfach ganz überraschend sein Gegenüber am Telefon.
Also können Computer erkältet sein? Macht man öfters mal so. Ne?
Cold Case.
Einfach Cold Call irgendwie so.
Cold Call, ja genau. Darauf enthält er keine Antwort, aber ist auch ziemlich überraschend. Aber er bekommt etwas anderes. Einen Fall. Eine Frau erkundigt sich, ob er der Jonas sei, vermutlich. Der Jonas, der Detektiv. Und als Jonas das bejaht, sagt sie nur, in einer halben Stunde. Bei Ihnen.
Irgendwo dazwischen. Ja. Kein Name, keine Details. Mysteriös, was da vor sich geht. Aber eine halbe Stunde später taucht da wirklich eine Dame auf. Ganz in Schwarz und mit Schleier im Gesicht. Immer noch mysteriös. Und als sich der Schleier lüftet, sieht Jonas eine Dame, die aussieht wie Cora Caravan, Megastar der babylonischen Holo-Produktion. Meine Frage hier jetzt, das wurde mir nämlich nicht ganz klar beim Hören der Folge, ist die schwarz oder ist sie nur schwarz gekleidet oder beides? Das war nicht so ganz wirklich klar aus dem, was in der Folge da präsentiert wurde.
Ich hatte den Eindruck, schwarz gekleidet. Ich hatte zumindest im Kopf sofort das Bild von Monica Bellucci im vorletzten Bond. Als trauernde Witwe.
Was ist der vorletzte Bond?
Ja, nun, das ist der, bei dem er im Grunde diese Witwe vergewaltigt. Man kann es gar nicht anders sagen. Also, das war so.
Ich habe offensichtlich einen Film verpasst. Oder nicht verpasst, je nachdem, was.
Ja, im letzten. Das war der vorletzte. Ja.
Okay, ist Empfehlung, den anzuschauen oder eher nicht auf Basis von dem, was du gerade erzählst hier?
Ich finde, es war ein vergleichsweise schwacher Bond.
Naja, ich meine, an Skyfall kommt auch wenig ran dann.
Ne? Skyfall.
Wenn it crumbles. machen wir weiter im Text.
Also bleiben wir bei
schwarz, sie ist schwarz gekleidet, aber weiß.
No pock, but black. Also das wird irgendwie nicht klar, steht hier im Skript. Wir bleiben vielleicht dabei.
Wir bleiben dabei, dass es nicht klar wird.
Wir sind doch alle Menschen. Can we all just get along?
Apparently not.
Eine High-Profile-Klientin. Sicher das heißeste Profil seit Randy Orgas in Folge...
Oh yeah, Randy!
In Folge Quinto. Cinque. Fünf.
Requiem. Mhm. Und Jonas ist Fan, also nicht von Randy Orgas, sondern von Cora Caravan. Übrigens auch wieder so ein toller, alliterierender Jonas-Name, wie man mit einem Namen wie Caravan allerdings großer Star werden kann. I don't know.
Ich weiß nicht, es muss so eine Trunk-Fixierung sein, wie von diesen Gangster-Rappern.
Das finde ich jetzt überinterpretiert. Also Jonas ist Fan von Cora Caravan und der Rest von Babylon auch. Und bei Jonas heißt das was, denn Jonas, wie er mal wieder nicht drumrum kommt zu erzählen, er steht auf Schwarz-Weiß und 2D und Hauptsache am liebsten noch Humphrey Bogart mittendrin. Und das fand ich dann auch ganz süß, Jonas, da hören wir Video Killed the Radio Star schon leicht im Hintergrund anspielen, er ist ein Audiotyp, auch wenn das unmodern wurde in den 1980er Jahren, sagt er. Hm. Und deswegen wurde er aus Opposition gegen das unmoderne Audiotyp und hört Audiosachen und blieb das auch, als es wieder modern wurde. Was bei mir sich dann, bei mir drängte sich dann auf, in der Jonas-Welt muss es auch Podcasts geben, weil die sind ja jetzt modern. Und Jonas sagt, Audio ist wieder modern. Ergo, nach der gleichen Logik, wie Sammy Erkältungen kriegen kann, gibt es in der Jonas-Welt Podcasts.
Ich musste da an an das Sammeln von Vinyl denken oder das Bestehen darauf, schau mal, ich habe eine Laserdisc oder ich habe eine Minidisc.
Ah, ich habe noch einen Minidisc-Spieler im Keller und alle 2 Jahre hole ich den mal raus und denke, hey, den könntest du doch eigentlich anschließen, könntest du ganz entspannt mega 90er Style Minidiscs hören. Das dauert dann immer genau 2 Wochen, bis ich merke, dass ich ungefähr 4 Minidiscs habe, die ich mir anhören will. Und der Rest ist entweder wirklich auf Platte oder gestreamt und dann verschwindet das Ding wieder im Keller. Aber funktioniert noch. Ja. Technik, die begeistert.
Viele Grüße an 2 ehemalige Studienkollegen. Einmal Daniel Wüllner, der mir seinen Minidisc-Rekorder verkauft hat seinerzeit. Dem habe ich nämlich lange Zeit Interviews geführt. Also nicht mit Daniel Wüllner, sondern mit dem Minidisc-Rekorder.
Ihr saßt euch nur gegenüber und worüber reden wir heute?
Und natürlich Gruß an Eisenpeter Peter Just, mit dem ich genau mit diesem Setup in Boston, als wir zusammen waren, ein langes Interview geführt habe, unter dem er mich hasst, weil ich ihm nie vorgespielt habe, was ich da eigentlich aufgenommen habe. Ich habe die einzige Minidisc dieses Interviews und zu seinem 20. Hochzeitstag werde ich die Bombe platzen lassen.
Du bist ganz schön hinterhältig, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Die vermeintlich vielleicht echte, authentische Cora Caravan with the trunk ist ein Retortenbaby und hat keinen Vater, sagt sie. Denn der, so behauptet sie, sei anonymer Samenspender. Sie will Jonas beauftragen, diesen Vater zu finden. Und zwar nicht dessen Samen, sondern die komplette Figur. Obwohl das strengstens illegal ist.
Und den Samen wahrscheinlich auch. also das Retortenbaby als Plotpoint fand ich, das ist wieder sehr 80s, ne? Also ja. Das ist ja auch irgendwie, das kommt selbst in Liedern vor in den 80ern. Das ist plötzlich irgendwie so. Vom Retortenbaby zum Vollklon ist es auch nicht mehr so weit.
Wie Brave New World,
da ist daran. Ne? In the Age of Ford. Was wie hieß? Lenina, ja genau, das ist ja der großartige Name, der dann recycelt wurde in Demolition Man. Ein Film, der eigentlich nicht besonders klug ist, aber klug genug dafür, von Brave New World den Namen zu recyceln.
Klüger als gedacht.
Ja, Pizza Hut. Oder Taco Bell, je nachdem, wo ihr seid.
Wer hat die Wars gewonnen?
das Retortenbaby als Plotpoint, schöne 80er-Jahre-Sache. Ich habe mal nachgeschaut, das erste deutsche Retortenbaby kam 1982 in Erlangen zur Welt und ist damit ein Millennial. Das Retortenbaby, also Avocado Toast essend in die große Sinnkrise fallend, wie alle anderen Millennials.
Kauft ihr einfach ein Haus. Ist weniger Avocado, kauft den Haus.
Kauft den Haus macht dir ein gutes Leben. Ne? Muss dir nur ein bisschen dafür arbeiten. Ja, medizinischer Fortschritt, also in unsere Jonas-Welt eingebunden. Wobei, das ist ja da dann auch eigentlich keine große Sache mehr. Ne? Also 2011, die wird dann wahrscheinlich, ne, die wird da auch in Ecke 30 sein. Die wird dann wahrscheinlich auch eines von diesen frühen Retortenbabys gewesen sein.
Ja, und das wiederum ergibt einen Schuh, wie man so sagt. Wenn sie wirklich 30 ist, dann wäre das ja auch dieses typisch, sagen wir mal, kritische Hollywood-Darstellerin-Alter, bei denen angeblich die Damen keine Rolle mehr angeboten bekommen. Wenn sie denn,
er hat eine. Interesting. Wobei, wir wissen ja bis zum Ende nicht, ob sie wirklich ein Retortenbaby ist oder ob selbst das komplett erfunden ist, weil, da kommt noch einiges auf uns zu. Also, Jonas will nicht so recht unbekannte Väter suchen, aber hat auf jeden Fall was übrig für Cora Caravan und er sinniert so ein bisschen drüber, warum, und landet dann bei, weil sie immer so traurig ist. Also da, das lässt auch sehr tief blicken bei Jonas, der hat sich auch alle Film-Noirs angeschaut, in denen die Leute einfach immer nur in diese Neonlichter gestarrt haben und mit ihrem Leben gehadert haben. Und wer traurig ist, ist für Jonas jemand, den er attraktiv findet.
Ja, so Helfer, aber so ein bisschen Helfer-Syndrom.
Ja, denke ich schon.
Pathologisch.
Das ist irgendwie mega, nichts ist nicht pathologisch bei einem Privatdetektiv, sonst wird der doch den Job nicht machen. Ja, Cora Caravan Allerdings oder übrigens wird gesprochen von Elisabeth Volkmann, leider 2006 schon verstorben, aber die ist eine von diesen Schauspielerinnen, die mal nicht nur aus Derrick und der Alte und diesen ganzen Vorabend- und Abendserien bekannt ist, sondern sie, und das ist für natürlich einen anderen Cast-Member dieser Folge bedeutungsschwer, sie war zusammen mit Per Augustinski in Klimbim. Klimbim in den 1970er Jahren, wie uns die Wikipedia weismachen will, eine der ersten Fernsehserien, Comedy-Serien im deutschen Fernsehen nach amerikanischem Stil, also so inspiriert von amerikanischer Comedy. Insofern so weit auch, dass in der ersten Folge gleich Jerry Lewis zu Gast war. Wow. Gibt es in diesem Internet zu sehen, habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich, glaube ich, mal in Angriff nehmen. Nun denn, aber Elisabeth Volkmann, daher kannte ich die nicht, da bin ich zu jung dafür. Sie ist auch in der Verfilmung des Erich Kästner Romans Drei Männer im Schnee. Da habe ich sie sicher auch irgendwie mal gesehen, als ich den gesehen habe. Sie ist in diversen dieser sagen wir mal, hocherotischen Filme aufklärerischen Anspruchs in den 1970er Jahren zu sehen, wie eigentlich alle großen Schauspieler innen dieser Zeit, aber woher ich sie kenne, ist als Stimme, als erste Stimme der Marge Simpson in der deutschen Fassung der Simpsons. Marge Simpson, heute gesprochen von Anke Engelke, aber bis 2006, bis zu ihrem Tod, war das Elisabeth Volkmann. Und diese Stimme, mit dieser Stimme bin ich aufgewachsen, muss ich ehrlich sagen. Also die ist mir immer noch im Kopf.
Wir machen jetzt wieder einen kleinen Zeitsprung. An der Tür des Büros klopft heftigst Josef P. Krott.
Toller Name.
Zusammen mit seinem nicht besonders kreativ fluchenden Partner Fred, der stets sagt, scheiß drauf, scheiß drauf.
Gut gespielt, muss man sagen, gut gespielt. Also der Schauspieler hat gesagt, ich hab einen Ausdruck hier, ich mach das Beste draus.
Genau,
ich,
you freaking nailed it.
Yeah, nailed it, man, nailed it.
Also Fred, außer Fluchen, hat er auch noch einen Laserstrahler parat und es geht um Cora Caravan. Die beiden kecken Typen entführen den letzten Detektiv, der es gerade noch schafft, das klingt jetzt ein bisschen falsch, sich gerade Sammy 2 einzuschieben. Also,
ja, wie so ein Sojaburger.
Das ist die freundliche Variante, an die du denkst, ja.
Wo? Mit Sammy scheint die Sonne außen. Anyway, ja. Also Jonas Kahn nimmt nicht die Smith & Wesson, sondern was viel Besseres, seinen Sammy mit, wird in einen Transporter bugsiert und landet dann 10 Minuten später vor dem Gebäude der Supermedia. Und was ist Supermedia, Rudi?
Vielleicht noch ganz kurz, wer zum ersten Mal einschaltet, was ich nicht verstehen kann, aber Sammy 2 ist praktisch die tragbare Variante des super kecken Computer Sammy. Der steht ja normalerweise im Büro von Jonas.
Und also kann quasi die Smartphone-Version.
Genau. Kann einfach mitgenommen werden. Supermedia, ja. Die sind eigentlich, das ist wie das Luxemburger RTL, muss man sagen. So kommen die mir vor. Tutti Frutti ist die Holo-Show der 90er. Aber es war ja vor den 90ern.
Kastanienallee und jetzt
Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Lindenstraße.
Ja, das ist auch, also die Seriennamen habe ich gar nicht mehr so weiter nachgeschaut, aber Kastanienallee ist ganz klar, Lindenstraße und Eurocity, ich habe mich kurz gefragt, beim Seriennamen Eurocity, ist das eine Stadt in Europa oder sitzen die ganze Zeit im Zug?
Das ist günstiger.
Das ist so.
Das ist wie so ein Kammerspiel dann.
Kammerspiel, das ist so, muss bloß für alle immer Bahncard 100 kaufen und dann geht das hoch und runter.
Ja, oder mit dem 9,49 Euro Deutschland-Ticket.
Kannst du nicht im Euro
City Manche fahren. Strecken schon.
Du suchst die zwei Strecken, die nur Euro City fahren
kannst. Das ist günstiger.
Nee, ich meine, die müssen sparen. Das werden wir später noch sehen. Die müssen auf jeden Fall sparen.
Die größte Holo-Produktionsfirma in Europa ist Supermedia. Aber sag mal, Thorsten, verfestigt sich jetzt etwa das Narrativ?
Das Narrativ verfestigt sich. Der Plot verdickt sich.
Fickens.
Krott und Fred. Auch schön. Das klingt wie so ein Komiker-Duo aus den 80ern. Ja. Die sind nämlich gewerkschaftlich abgesicherte Kleindarsteller. Und da muss man auch sagen, vorausschauend, heute vor allem in Zeiten diverser Streiks im Medienmetier. Ja, wir erinnern uns auch an Paula Janssen aus Folge 11. Ne? Die war ja auch Kleindarstellerin. Das ist schon die zweite Charge an Kleindarstellern, die wir hier präsentiert kriegen in einer Jonas-Folge. Mhm. Also das Worldbuilding auch mit dem Berufsbild, das es da in Babylon gibt und den Berufsbildern, das ist wieder mal on point. Was will jetzt Supermedia gerade von Jonas? Der ist ja kein Kleindarsteller.
Richtig. Wir sind jetzt im Büro von Pep. Pep hat natürlich einen langen Namen, nämlich echt heißt in echt, nicht in Spiel, in echt.
In echt.
Petrus Emanuel Pepper, Holoproducer.
Pepper.
Und da muss man vielleicht mal sagen, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was der von Jonas eigentlich will, ich habe mir hier notiert, noch bevor ihr euch vor 10 Jahren über den sogenannten BeraterInnen-Sprech lustig gemacht habt, fein mit Legal, Low-Hanging Fruits, den One-Nighter-Pullen, haben wir hier schon den Denglish-Media-Producer-Prototypen. This hits the barrel, the ground out, I can tell you that. Genau, und dann ist ja noch klar, wenn der PEP abgekürzt wird, dann Amphetamin, Freunde da draußen, aufgepasst, ihr wisst Bescheid, das ist eigentlich heißt es nur, dass er down of speed ist, was jetzt zu so einem Medientypen passt.
Ich dachte, die sind alle auf Kokain, das ist doch 80er Jahre Medien,
aber oder? Die zurückgelegten, mir dachtest du auch sofort an Falco, zurückgelegte Haare?
Ich dachte nicht sofort an Falco, obwohl ich eigentlich sonst immer sofort an Falco denke.
Haben Sie ihn schon bei Nacht gesehen?
Aber der hat ja auch was also jetzt nicht Wienerisches, aber irgendwie so Schmähiges. Aber sowas Schmähiges, aber auch Schmieriges, so als Producer.
Sagt Sachen wie, das ist ziemlich alright.
Ja, das sind so die Leute, denen man da begegnet und denkt, mit solchen Leuten möchte ich jetzt nicht länger als 20 Minuten in einem Raum sein müssen.
Warum? Weil die ziemlich infamous sind.
Infamous sind. Zwinker, und weil Zwonker. Sie andauernd mit ihrer Coolness
provoken
und hausieren gehen. Also nicht mein Lieblingsmensch der Welt wird sich auch später noch, ich spoiler schon wieder, als vielleicht nicht die ganz sauberste Gestalt in diesem Spielstück erweisen.
Aber ambitioniert.
Ambitioniert ist ja immer gut. Wir sind ja neoliberal.
Okay, also an dieser Stelle behauptet Pepper erstmal, Jonas, du bist ein Top-Ace-Businessman wie dich, du bist ein Profi, wir brauchen dich. Und zwar brauchen wir dich als Leibwächter, kannst du dir das nicht vorstellen? Wir brauchen dich als Leibwächter. Und Jonas erst so, nee, das ist nicht mein Job.
Nee, also bitte. Und dann fragt ihn der Pepper natürlich auch in seinem schönsten Denglisch, wollen Sie denn nicht wissen, welchen Body Sie da garden müssen?
Ja, Fragen, die Kevin Costner bei der Whitney auch gestellt bekommen hat, sicherlich.
And I.
Und die Überraschung könnte nicht größer sein, denn auch diesmal geht es um Costa Cordalis. Das muss doch das Vorbild gewesen sein.
Costa Cordalis, Cora Caravan.
Cora Caravan soll, ihr Body soll gecovert, gegardet werden von Jonas. Und Jonas sagt,
ja, na gut, dann machen wir das halt. Also Jonas merkt, beziehungsweise Pep gibt zu, diese Geschichte vom unbekannten Vater, das war letztlich nur ein Versuch, um Jonas anzuheuern. Ne? Finde ich so ein bisschen convoluted, weil erstmal die Sache mit dem Samenspender. Ne? Ich gehe voll auf in der Role, man. Warum zuerst Cora Caravan hinschicken, die nicht zugibt, dass sie Cora Caravan ist, aber eigentlich impliziert, dass sie Cora Caravan ist und sagt, suchen Sie mir meinen Vater. Und dann kommen Krott und Fred mit dem Laserstrahler gleich danach und jetzt Pep. Also, nun denn, also Cora Caravan stellt sich nun heraus, also stellt sich heraus, in Anführungszeichen, wurde entführt. Und Jonas lässt sich sofort auf diesen Fall ein. Also das ist ein Fall, Und ich glaube, das ist eine so Privatdetektiv, die Damsel in Distress, die unbekannte Fremde entführt. Da ist man dann gleich mal dran. Also da kann man was machen. Hm. Und lässt sich drauf ein und sucht die Garderobe des Stars auf und findet dort, also ich habe das als einen waschechten MacGuffin bezeichnet. Denn irgendwie ist das schon sehr, sehr praktisch. Da liegt ein Zimmerschlüssel mit Plexiglasscheibe des Hotels Pulex, das kein Mensch kennt. Und das Zimmer ist die Nummer 23. Und natürlich Sammy natürlich, der merkt mal wieder, Kinners, das kommt mir sehr, sehr spanisch vor. Also der wurde doch da ganz klar platziert. Zimmer 23, Clou, irgendwas muss da jetzt rauskommen dabei. Ich bin schon wieder voll im Pep-Sprech drin. Dann geht's dann quasi in die Ermittlung rein. Aber bevor das losgeht, gibt Pep dem Jonas noch eine Supermedia-Passscheibe, also quasi so eine Keycard oder so, mit der er dann wieder reinkommt ins Gebäude, wenn er fertig gesucht hat. Wo ich mich sofort gefragt habe, ist das so schwer, da reinzukommen? Kann er nicht einfach mit dem Pförtner klingeln und sagen, hier ist Cora Caravan, ich hab sie? Nein, er braucht die Passscheibe. Braucht's das?
Ich frage, was da in Zimmer 23 geschieht, ist ja bisher im Dunkeln. Mhm. Aber weißt du, wer Licht ins Dunkel bringen kann?
Oh mein Gott.
Im Zimmer 23 können die Erleuchteten, die Illuminati.
Ja, die bayerischen Illuminati, das passt alles zusammen. BR, bayerische Illuminati.
Der Illuminati könnte da ein Licht hineinbringen. Mhm. Also gut, springen wir ins Hotel Pulex.
Welcome to the Hotel Pulex. You can, well, do whatever.
Und der Portier ist Jonas hier behilflich. Ein Faktotum, wie aus einem alten Film. Faktotum. Was haben Sie sich gedacht, als Sie mir das ins Skript geschrieben haben?
Ich habe mir gedacht, Herr Inders liest gerne lustige Wörter.
Ein Faktotum. Wie das Hotel selbst auch, gibt Jonas einen Streichholzbrief, der in eine Bar führt, in der er L. Todorovic finden doch soll.
A.L. Todorovic, nicht A.L. So. Der Mann ist A.L.
Wie heißt denn nochmal der andere? L. Dings da, der Jewish Comedian. L. Gordovic. Nee, wie heißt denn der? Der mit der Lockenpracht, der auch Michael Jackson mit Bad so gut imitiert hat. Der seit 1000 Jahren. L. Jankovic.
Ach, L. Jankovic. Da musstest du mich ziehen dazu, weil ich war jetzt bei A.L. Todorovic, wäre ich im Leben nicht auf A.L. Jankovic gekommen.
A.L. Todorovic, gut, der klingt so ein bisschen wie so ein ehemals jugoslawischer Autor, so ein Star-Autor, der im Exil lebt und der hat dieses eine große Buch geschrieben, das aber verschollen ist. Dieser eine große Roman.
Das ist ganz schön große Geschichte für A.L. Todorovic. A.L. Todorovic begegnet uns auch gleich. Ob er jemals ein Buch geschrieben hat, wissen wir allerdings nicht. Diese Bar, Jonas geht in die Bar, weil kriegt ein Streichholzbriefchen eben von diesem Portier. Also auch wieder so ein ich weiß nicht, ob das die gleiche Portiersfigur oder eine sehr ähnliche Portiersfigur hat. Wir hatten schon mal so einen leicht wienerisch angehauchten Portier, der so ein ganz klischeehafter Portier war, dem Jonas begegnet ist. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge, aber auf jeden Fall habe ich mich gefragt, ist das einfach so Copy-Paste? Ist das eigentlich die gleiche Figur?
Ja, stimmt, Sie haben gesagt, Sie müssen jetzt Folgendes tun eigentlich. Hm. Der, hm. Oder?
Ja, ja. Genau. Ja. I wonder. Also, Jonas bestellt in dieser Bar einen 19-Euro-Whisky. Wow. Ist bisschen günstiger als das, was David Brooks sich gerade beschwert hat, dass er im Newark Airport gezahlt hat für einen Whisky. Das ist jetzt sehr on point. 19 Euro und bekommt einen Anruf. Noch ganz oldschool. Also sind Sie Jonas Telefon hinten auf dem Gang? Also gibt es kein Telefon, das man ihm einfach in die Hand drücken kann. Gibt kein Telefon, das man in der Tasche stecken hat, 2011, weil so weit sind wir nicht, sondern er geht in einen kleinen Gang in der Bar. Ich stelle mir vor, so wie bei den Toiletten, so wie das früher war. Und da kriegt er einen Anruf. Und in diesem Anruf, da wird ihm von einem Menschen mit leicht, ja, sehr fakem irgendwie osteuropäischen Akzent, klingt das so ein bisschen, wird ihm gesagt, ja, sie suchen doch Aal Totrovic, aber eigentlich suchen sie ja Cora Caravan und gehen sie mal hinten raus aus dem Hinterausgang aus der Bar und behalten sie im Kopf die rechte Hand. Die rechte Hand ist wichtig. Und was passiert jetzt?
Anruf für Hugh Kant. Ist dir jemand Hugh Kant? Kennt ihn jemand? gut, also geben wir es ruhig zu. Wir wissen doch alle, dass es hier nur um eine Falle handeln kann, weil hier wird jemand abseits gelockt und jetzt soll er auch noch in diesen schmierigen, verlassenen Hinterhof da gehen, alleine. Hat ja Jonas noch nie von irgendwas abgehalten. Eben, also Aal Totrovic findet sich ein, leider tot. Ja. In seiner rechten Hand allerdings findet sich etwas.
Es findet sich etwas. Oh, interessant. Jetzt werden wir mal gespannt, was sich da findet.
Am Satzende hochgehen.
Mm. Findet sich etwas.
Obwohl es keine Frage ist.
Ist das eine Frage? Also Jonas, es findet sich etwas. Und gleich darauf muss Jonas schon wieder mal fliehen vor Schergen mit Laserstrahlern, maskierten Schergen mit Laserstrahler und nimmt die bekannt gefährliche Metro in Babylon, wir erinnern uns auch an eine frühere Folge, zurück in sein Büro. Eine Stunde später, Jonas ist zurück in seinem Büro-Apartment und denkt mal so über ein paar Dinge nach. Was passiert?
Was hatte Totrovic in der Hand? Ein Chip aus dem Spielcasino Montecito. Mhm. Und natürlich hat Jonas bemerkt, dass Grott und Fred ihm lasermäßig auf die Pelle gerückt sind. Und zwar mit Laserfokus und Laserschüssen. Piu, piu. Und war das nicht Grott mit gefakten Akzent am Phon, der ihm den Hinweis auf die rechte Hand überhaupt erst gegeben hat? Alles scheint hier irgendwie etwas zu gut zusammenzupassen.
Zu puzzlig das Puzzlespiel. Also, Jonas denkt, na gut, da steckt doch sicher einer dahinter und ruft Producer Pep an. Und erfährt von Producer Pep, der erstmal sagt, schnell sagen, Zeit ist Geld. Und Jonas sagt nur Montecito. Und dann sagt der Pep, ja, es ist ja ein illegales Spielcasino und kennen Sie das nicht und da gehen Sie da mal hin. Also, was ich mir dann auch hier aufgeschrieben habe, was anscheinend illegal ist in Babylon, ist Glücksspiel, check, Prostitution, check, Drogen, check, Mord auf Bestellung, check, aber alles anscheinend nicht so wahnsinnig schwer zu bekommen, wenn man Geld und Kontakte hat. Also eine legal relativ saubere Welt, aber wenn man so ein bisschen drunter schaut, dann tut sich da der Mord auf Bestellungsabgrund auf.
Wie auf jedem guten Campus.
Nun denn, dieses Montecito, das gehört dem Supergangster Rico Banane. Und da ist jetzt, glaube ich, wieder
ein Pornoname. Rocco di Stoso und
da ist Rico, da ist, glaube ich, wirklich Cosas Vorliebe für blöde Namen mit ihm durchgegangen. Irgendwie so, wie nennen wir den Rico Banane? Ja, passt schon. Alles passt schon, gar kein Problem.
Welche Südfrucht sollen wir benutzen?
Genau. Andreas Ananas. Was ich interessanter fand als Rico Banane und seine Südfruchtgang war, dieses Montecito, sagt Pep, ist an der Ecke Pol- und Kornblutstraße. Und da kam mir dieses Ding hier in den Sinn. Ich hatte das mal hier in die Kamera.
Wer es nicht sieht, Thorsten greift in seine Hose.
Und zieht daraus ein Paperback-Copy von The Space Merchants von einem gewissen Frederick Pohl und einem gewissen Cyril M. Kornblut. Und das ist eine ganz fiese Satire über Medien und über Menschen, die Geld machen wollen. Also sehr, sehr spaßig, so aus den 50er Jahren, so Golden Age Sci-Fi Satire. Man muss zu Frederick Pohl und Cyril Kornblut noch wissen, Frederick Pohl hatte mehr Glück als Cyril Kornblut. Cyril Kornblut starb nämlich kurz nachdem dieses Buch veröffentlicht wurde, im Alter von nur 34 Jahren an einem Herzanfall, weil er seinem Zug nachgerannt ist, den er noch kriegen wollte. Also für alle Deutsche Bahn-Geplagten da draußen, easy, einfach easy. Ihr wollt nicht enden wie Kornblut.
Vor allem, ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr rennt danach, kommt gerade noch rein, ihr fahrt aus der Station raus.
45 Minuten sofort
verspielt. Ihr werdet sofort wieder stehen bleiben.
Ein Cautionary Tale.
Genau. Also, wir befinden uns jetzt im Club Montecito. Was ist für ein Berg, der Cito? Mein Spanisch wieder mal nicht on point.
Mein Spanisch ist 10 Tage des 30 Tage Spanischprogramms aus dem Buch, das ich mir selber beigebracht habe.
Okay. Jonas findet den glitzernd neuen Club inmitten eines heruntergekommenen Viertels. Das, wo könnte das sein? In München wäre das heruntergekommene, haben wir natürlich gar nicht. Das wäre die richtige Antwort gewesen. In München haben wir sowas nicht. Und begegnet am Spieltisch wieder Krott und Fred. Casino-Szenen gehören übrigens zu jedem guten Bond-Film.
Auch zu jedem nicht guten Bond-Film anscheinend.
Krott legt ihm nahe, Moment, so viele Seiten. Krott legt ihm nahe, Rico Bananas Privatgemächer zu besichtigen. Was Jonas nach einem Ablenkungsmanöver, der sich selbst in seine Ausdrücke, das ist wie geschrieben für Leute, die es als Conversation fallen lassen wollen. Was Jonas nach einem Ablenkungsmanöver, des sich selbst in seiner Ausdrucksweise treu bleibenden Fred auch tut. Und wen sollte er da finden, wenn nicht
Caravan? Every woman, every man, join the caravan of. Das ist doch eine Falle. Richtig, also Cora Caravan erwartet Jonas und jetzt verdickt sich der Plot noch einmal.
Thick as fog, yo.
Sie erwartet ihn, weil das, Zitat, im Drehbuch steht. Wir begegnen jetzt auch natürlich Rico Banane, der Jonas gleich mal ausnockt, weil das muss ja auch irgendwann nochmal passieren.
Ja.
Ja.
Das ist mindestens so oft wie Peter Shaw einen auf den Hinterkopf gezimmert kriegt und danach, ich weiß auch nicht, Hauptsache ich bin Sportler.
Elisabeth Volkmann übrigens auch mal eine Rolle in den 3 Fragezeichen.
Im Elektro-LKW ist das nächste Segment überschrieben und das könnte ein schönes Gedicht sein.
Im Elektro-LKW. Das ist entweder aus den Erzählungen des jungen Elon Musk oder es hat so eine 1980er EDM-Schiene. Kann einiges passieren.
Jonas wacht auf und Cora ist auch da. Noch immer traurig, findet Jonas. Cora faselt vom letzten Akt und gaukelt vor, weiterhin aus dem Drehbuch zu zitieren. Der letzte Akt stehe bevor. Es gehe um einen TV-Probelauf, eine neue Serie. Jonas sei also praktisch der unfreiwillige Hauptdarsteller und Pep, der hat die ganze Zeit natürlich den Überwachungsdrücker am Start und weiß Bescheid über alles und hat jeden Schritt, ahnt er praktisch schon voraus und plant das Ganze.
Also, meine Güte. Jonas gibt jetzt vor, schon den vollen Durchblick zu haben und die ZuhörerInnen haben den Durchblick jetzt auch, weil natürlich, wer macht mal wieder hier Exposition Man, der Computer Sam und fasst alles zusammen, was da so passiert ist. Aber das ist nur eine weitere Zwiebelschale, abgerissen.
Heißt es überhaupt
von der
so?
Dramaturgie? Ich weiß nicht.
Ich habe das vorher beim Schreiben, dachte ich mir, das heißt doch so Layer of Onion.
Das ist Onion nicht so Layer. Layer of Ogre.
Layer of Ogre. was wohl Rico Banane. Warte, wie heißt denn dieser Duft? Bruno Banani, oder?
Bruno Banani macht dort die Unterhosen.
Ach so. Habe ich keine. Kostet ja alles.
Kostet so viel Geld.
Wohl, wohl. Ausrufezeichen. Jetzt wird es ganz zeitgemäß in der Medienschelte, schrieb ich da. Die großen TV- und Filmproduktionen, jetzt packt nämlich Cora Corona, Cora Covid, packt jetzt nämlich aus und sagt, wow,
jetzt geht's ab.
Und sagt, ihr Schlafschafe da draußen. Das ist doch alles nur noch CGI-Animationen und echte SchauspielerInnen gibt es doch schon lange nicht mehr und die werden ersetzt werden und wir wissen ja, das hat einen Vorteil, denn die werden ja nicht krank und die können nachts drehen und tagsüber drehen und dauernd drehen und sie kosten ja auch praktisch nichts. Und wahrscheinlich haben dann diese SchauspielerInnen ihre Rechte, ihre Persönlichkeitsrechte abgetreten und können beliebig vervielfacht werden und das ist ja nun mal wirklich ein wirklich zeitgenössischer Diskurs.
Wir sind ja wieder, beim Actor Strike. Ja. Also, hei. Also, und das hat er vorausgesehen. 1989. Also sehr, sehr zeitgemäß, muss man schon sagen. Und das ist, ne, also CGI oder AI, also macht alles kaputt, ne? Hm. OMG. Also diese ganze Geschichte hier eigentlich schon vorgedeutet, alles, was man da machen kann. Es erklärt auch so ein bisschen eine Sache, auf die gar nicht wirklich weiter eingegangen wird, denn Cora Caravan ist ja in wirklich sehr vielen Serien drin. Also Kastanienallee, Eurocity, ja. Wo wir jetzt noch nicht mal 49 Euro mehr investieren müssen, sondern das geht alles mit CGI. Das sind alles so, wie Jonas sagt, Endlos-Serien. Also die müsste ja eigentlich konstant nur am Drehen sein. Also das ist ja eigentlich fast nicht schaffbar, wenn das so Endlos-Serien sind und sie ist in mehreren gleichzeitig drin. Das ist kein Problem, wenn man einfach so ein CGI-Figurchen hat, das man da hinstellen kann, ne?
Das stimmt.
Also, die Cora Caravan, die Jonas kennt, ist nicht die echte Cora Caravan. Zumindest seit 6 Jahren nicht mehr. Sie ist eine computergenerierte Attrappe.
Damn.
Die echte Cora, der Jonas jetzt gegenüber sitzt, also die gibt's ja wirklich, die ist ja wirklich da, die ist ja echt, das kann man ja nicht holofaken, wenn da Leute wirklich einem gegenüber sitzen, die hat schon keine Rolle mehr gekriegt seit 6 Jahren. Also 2005 war anscheinend Schicht im Schacht für echte SchauspielerInnen und Cora Caravan wurde CGI-isiert und sitzt seitdem rum. Was dann auch erklärt, warum Paula Janssen kein Problem hatte in der anderen Folge, die kriegt ja auch keinen Job als Kleindarstellerin. Oder sind Kleindarsteller anders, wenn die gewerkschaftlich, also das ist jetzt so ein bisschen so eine leichte Unlogik in der ganzen Geschichte. Was ist mit diesen KleindarstellerInnen, die ja gewerkschaftlich organisiert sind und irgendwie ein Einkommen haben, aber wenn ja keiner mehr Großdarsteller braucht er ja auch keine Kleindarsteller.
Ja. Also wichtig ist, dass man eine Gewerkschaftsmitgliedschaft ist ab 1,50 Meter möglich.
That was a long walk. Das ist
also Beginn dieses Skriptes.
Also Kleindarsteller, Gewerkschaftsmitgliedschaft nicht für Kinder und nicht für kleine Menschen, sondern nur für, normativ normal große.
Wow,
also das ist ganz schön diskriminierend.
Übrigens, es würde natürlich auch eine AI sagen, aber wir sind es wirklich. Aber sind wir es wirklich? Alle Kretaner lügen.
Oh, jetzt verstehe ich das.
It's huge.
Oh mein Gott. Also, gut, die Fahrt ist dann relativ schnell zu Ende, also in diesem Elektro-LKW.
Ja, richtig. Man wird einigermaßen diskret, aber doch direkt aufgefordert, auszusteigen. Jetzt könnten eigentlich die beiden sagen, scheiß drauf, wir steigen aus. Ja, und wir befinden uns jetzt auf einer, was sagt man, in einer, man müsste eigentlich, wenn man es überträgt, müsste man innen sagen.
In, ja? in einem Studio.
In einem Studio 3. Studio 3. Und hier herrscht die große Patina, Nostalgie, denn früher wurde hier ganz die großen Produktionen, sagt der Pep, der auch dabei ist, gedreht. Und das ist doch das richtige Ende, nämlich für diese ganze Metashow, könnte man sagen. Denn jetzt kommt nämlich alles raus. Jetzt kommt alles raus. Ja, echte Menschen als SchauspielerInnen sind eigentlich nur noch für eine Zielgruppe interessant, und zwar für die mega AAA VIP Kunden, die mega viel dafür zahlen und gleichzeitig auch, das ist so ein bisschen Mischmasch, gleichzeitig also die Sponsoren der Show sind. Die schauen sich ihre eigene, eigentlich sind es Produzenten, nicht Sponsoren dieser TV-Show, oder?
Ich weiß, das ist, mir kommt das ein bisschen so vor, als wäre das wie so Mäzene, die dem Pep sagen, mach uns hier mal eine Show in echt. Und die wollen dann aber auch eine echte Show. Das ist so ein bisschen Hunger Games-mäßig, ja, glaube ich.
Also die reichen medienaffinen Peoples da draußen treten auf den Producer Pep zu und sagen, ah, wir wissen genau Bescheid, seit 6 Jahren hier nur noch CGI, das ist nicht the real deal. Wir wollen harte, echte Emotionen, 90 Minuten schön von hinten am Stück. Also bitte produzieren Sie das für uns.
Ist auch irgendwie so ein bisschen wieder mal das gleiche Thema wie bei diesem Produzenten da in, was war es, im Reservat.
Der Erwachsenenfilme.
Wo sich die Legionäre abgeschlachtet haben.
Genau.
Ja.
Und vorgesehen ist ein dramatisches Finale. Pep und Regie haben sich das so vorgestellt, dass nun Jonas gegen einen perversen Robokiller kämpfen muss.
Ja, mit dem finde ich durchaus unkreativen Namen Superman. Das ist so ein bisschen strange, weil auf der einen Seite kriegen wir Rico Banane, auf der anderen Seite kriegen wir dann, wie nenne ich einen fiesen Mega-Killer-Roboter? Ja, einfach wie die stärkste Figur, die wir kennen. Das fand ich jetzt, also hätte man sich ein bisschen mehr ausdenken können. Also es gibt doch sicher lustige Roboternamen, die man da nehmen kann.
El Nietzsche.
Zum Beispiel.
Jonas bemerkt, oder erkennt auch, das könnte jetzt schwierig werden, weil diese Art von Robokiller, die kennt er nämlich aus seiner Zeit im Arktischen Krieg, auf die immer gerne referenziert wird. Jonas hat ja eine krasse Einzelkämpfer-soldatische Ausbildung genossen, war ja im Krieg aktiv und weiß daher,
Der Robokiller kommt, ist Schicht im Schacht.
Schicht im Schacht, ja. Menschen haben da keine Chance. Also das könnte theoretisch auf dem Papier die letzte Stunde des Detektivs sein, aber.
Ja, so wollte Pep das Finale nennen, ne? Also der letzte Tag des letzten Detektivs. Beziehungsweise aber nicht, denn Cora Caravan macht Pep einen Strich durch die Rechnung. Denn Pep sagt, der Roboter, der wird auf sie zielen, weil sie haben ja das Ortungsding in der Tasche. Und dann denkt der Jonas, das ist die Scheibe. Das ist diese Zugangsscheibe, die sie mir gegeben haben. Können sie wieder haben? Schmeißt ihm die Zugangsscheibe vor. Nein, es ist nicht die Zugangsscheibe zu Supermedia, sondern Cora Caravan hätte ihm eine Autogrammkarte übergeben sollen, aus Skriptgründen. Wahrscheinlich in Garderobe oder im LKW oder so. Und das ist das Ding, auf das der Roboter dann zielt. Also die Person, die die Autogrammkarte hat. Und jetzt können wir dreimal raten, wenn Jonas die Autogrammkarte nicht hat und Cora sie ihm hätte geben sollen. Ja, was passiert?
Der Roboter schießt auf Cora Covid. Und die hat das ja als großen eigenen Abgang jetzt praktisch inszeniert. Einmal hat sie noch alle Fäden in der Hand, setzt sie noch einmal fürs Publikum groß in Szene, stürzt sich also gleichzeitig in ihr Ende als Mensch, in ihr Ende als Schauspielerin und beschützt Jonas damit, sichert ihm das Überleben.
Das ist dramatischer letzter Akt, muss man schon sagen. Also sie hat auf jeden Fall Sinn fürs Dramatische. Kein Wunder, dass die so beliebt war.
Pep hingegen, der alte Menschenfeind, sagt, das will doch keiner sehen, dieses Stück abgehangene Fleisch wird da hingerichtet. Und man muss sagen, das ist so eine Szene, da wird praktisch in der, in der Dialogführung werden hier die Ebenen ganz geschickt vermischt, weil man denkt hier natürlich, das sagt, Jonas kommentiert es so ein bisschen und er kommentiert es aber nicht oder auch für die HörerInnen. Aber das, was er sagt, darauf nimmt dann gleich die innerweltliche Figur des Pep auch Bezug und sagt, Quatsch, das ist kein großer Akt des Opferns. Keiner will das sehen, wie sich die Alte hier vor den Laser stürzt. Ja, das ist von den ganz ausgefuchst.
Es ist also die Ebenen, das ist durchaus sehr, sehr bedacht gemacht, muss man sagen.
Bedacht gemacht. Ein Podcast für Literaturfreunde oder Handwerker.
Einfach Maker, das ist so Maker-Culture, ne?
Bedacht gemacht. DIY bedacht gemacht.
Genau.
Was passiert jetzt? Genau.
Ja.
Also genau, Rudolf Inders sagt es, was jetzt geschieht. Und zwar Pep also frustriert und sagt, braucht eine Regieanweisung. Das sieht man ja bei Fernsehpannen oftmals. Mhm. Was mache ich jetzt?
Regie.
Genau. Und dann nimmt Jonas das Zepter in die Hand, das Regie-Zepter in die Hand, inszeniert sozusagen selbst. Hier wird der Schauspieler zum Regisseur. Wir erleben hier die Geburt eines ganz neuen Jonas.
Es ist wie jeder Schauspieler jemals, die alle sagen, all I really want to do is direct.
Genau. Mit anderen Worten, wie sieht es jetzt aus? Jonas nimmt den Laserstrahler aus der Hand des Robokillers, kennt sich aus, hat er ja im Krieg erlebt.
Das ist dann plötzlich kein Problem mehr. Also, also der ist unbesiegbar, aber wenn er einmal auf die falsche Person geschossen hat,
genau,
ist fein.
Und Pep gibt noch die große shakespearische Anweisung, ein Königreich für eine Regieanweisung. Und Jonas dann so, pschiu, 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 take that, wigger. Und dann drückt er ab und zack, Ende tot.
Ja, das war dann nichts, ne? Also, das ging ein bisschen schnell.
Aber die Regie ist begeistert, die Phone stehen nicht mehr still. Und daher fragt dann diese skrupellose Medienschose, Produktionsstätte, Jonas, komm schon, werd doch Schauspieler,
ne?
Werd doch ein Darsteller. Jonas, der eigentlich immer schon ein Darsteller ist, selbst in der Rolle.
In sich selbst, ja.
Sagt, das ist nichts, das ist nichts Ehrliches.
Das ist nichts für mich. Und genau, das Interessante dabei ist dann aber, dass die Frau aus der Regie dann sagt, sie sind ja wirklich so wie ihre Rolle. Interesting. Also wieder so mega Rekurs, ne? Jonas, der Privatdetektiv, spielt die Rolle des Privatdetektivs für sich selbst schon.
Hat also Prinzipien offenbar. Also so fast, denn immerhin akzeptiert er noch, dass er gut bezahlt wird für den Job. Sammy weist auch ihn darauf hin, jetzt wärst du ein Idiot, wenn du das Geld nicht annehmen würdest. Und Jonas betrachtet es wahrscheinlich so als halb Spesen, halb Schmerzensgeld, halb Auftragsgeld, nimmt die Kohle mit. Und dann sind beide sehr ermattet, denn es war ja auch ein sehr anstrengender Tag. Wer es nicht mitbekommen hat, das findet ja alles an einem einzigen Tag statt. Wir sind hier praktisch fast Erzählzeit plus erzählte Zeit.
Fehlen nur 23 Stunden. Es ist klassisches Theater.
Ja,
es ist alles klassisches. Ort, Zeit, Handlung. Alles in einem, bis auf die Zeiten im Elektrolaster.
Apropos Elektrolaster.
Wo geht das jetzt hin?
Ja, nicht. nee, das gibt keinen Sinn. Bewertung. Ich schrieb eine Aufführung in der Aufführung. Wer wie ich das Millionenspiel mit Dieter Thomas Heck und Dieter Hallervorden liebt, ist hier genau an der richtigen Adresse. Sterben für die Kunst, das kenne ich als Akademiker sowieso. Abzüge für den perma-erkälteten Sammy, das nervte mich auf Dauer ein wenig. Scheiß drauf, ich gebe 3 von 5 Flaschen Bürowhisky.
Nice. Eigentlich ist von vornherein klar, dass hier was faul ist in dieser Folge. Also das geht schon so los. Und Jonas, na, haben wir schon öfters drüber geredet, der sollte das besser wissen. Aber irgendwie funktioniert das für mich diesmal besser. Vielleicht, weil das so eine schnelle Folge ist, in der alles in einem Tag passiert. Vielleicht ist es die Besetzung. Vielleicht ist es Fred, der in schönster Schauspielermanier seine eine Zeile, die er hat, wirklich ausbreitet und quasi diese Figur zum Leben erweckt mit nur dieser einen Zeile. Muss man ja auch mal können. Mhm. Irgendwie funktioniert das für mich. Vielleicht liegt das auch daran, dass Cosa Chandlers Diktum, dass immer, wenn man nicht weiter weiß, kommt einer mit dem Revolver rein, sich zu Herzen genommen hat. Diesmal ist es der Laserstrahler. Sammys Schnupfen fand ich eigentlich auch ganz lustig. Also im Kontrast zu meinem verehrten Mitdetektiv kann man machen. War jetzt auch nicht so häufig, glaube ich, ein Ding. Ja, und Fred, wie du schon gesagt hast, Fred, scheiß drauf, Laserstrahler, fand ich gerade dumm genug gezeichnet, dass ich mehrmals wirklich laut aufgelacht habe an meinem Kopfhörer, vor meinem Computerschirm.
Alleine im Dunkeln.
Alleine im Dunkeln, ja, es ist sehr tragisch und ich sollte vielleicht auch mal mit jemand darüber reden, aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. natürlich stört irgendwie, dass das nicht so richtig klar wird, warum diese Inszenierung so wahnsinnig kompliziert sein musste. Mhm. Also und diese Scheibe, diese Passscheibe und dann ist es aber nicht die Passscheibe und wie auch immer. Aber diese massive Medienkritik, auch eben angedeutet hier, indem man schon mal so Oldschool-Klassiker der Medienkritik sich zu Herzen nimmt. Network, der Film, findet Erwähnung im Namen des Konkurrenzproduzenten von Holos, Konkurrenz von Supermedia, auch wieder nett gemacht. Das und dieser spielfreudige Cast, die haben ja alle irgendwie Spaß dran, an diesem absurden Ding mitzuwirken. Das macht's wett und deswegen von mir 4 Flaschen Büro-Whisky und bei 19 Euro pro Glas wird das teuer, glaube ich.
Ja, da müssten wir natürlich sehr viele Hörer haben, die das über unseren noch nicht installierten Patreon
Auftritt zahlen. Genau, kauft uns Old Forest.
Genau. Jetzt, wo du sagst Network, fällt mir noch ein, wer Lust hat auf Medienschelte der Sci-Fi angestrichenen Art, ich empfehle immer und immer wieder Channel 23, Max Headroom.
Oh, Old School. Ja, auch eigentlich so genau die Ära, ne?
Ja. Wenn auch ihr einen Kampfroboter austricksen wollt, aber noch ein paar Tipps braucht dafür, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Genau. Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns auf Spotify, Apple und Co. natürlich mit Bestnoten. Unsere Website www.dieletztendetektive.de hat leider auch gerade wie Sammy Schnupfen, da unser Host sang- und klanglos den Homepage-Baukasten eingestellt hat. Aber das bleibt hoffentlich nur ein temporäres Problem.
Homepage-Baukasten-Analyseprozedere ergab, kaputt. Schreibt uns gerne Feedback an sam@dieletztendetektive.de. Schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive und auf Twitter @letztedetektive.
Sammy, mach das Licht in Studio 3 aus. Ah, schön. Das war Megastar. Eine Folge der Podcast-Reihe Die letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Zur Hörspielreihe Der letzte Detektiv von Michael Koser. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2023.